Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Schriftlesung war heute etwas länger. Normalerweise hört sie vor einer gewissen Pointe auf. Wenn ihr genau zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, dass Jakob am Ende etwas Spannendes macht. Er sagt, okay, ich baue dieses Denkmal, aber wenn Gott das und das tut, in einem gewissen Sinn prüft er Gott. Wenn ich das, was Jakob macht, versuche, wird mir dieses Messgerät hier wenig helfen. Ich selber bin kein Handwerker, ich kann damit nur mäßig umgehen, aber solche technischen Hilfsmittel sind praktisch beim Messen. Es gibt sie noch nicht lange. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Das Messen ist eigentlich eine Unterart des Prüfens. Jetzt denken wir beim Prüfen normalerweise an den Schulbeginn oder auch an andere Bereiche. Ich habe eine Prüfung in der Ausbildung. Das Prüfen wieder kann ich nochmal in zwei Arten unterteilen. Ich hoffe, ich kann euch das verständlich erklären. Es gibt das Prüfen nur mit meinen Sinnen, ohne Hilfsmittel. Das ist das subjektive Prüfen. Und es gibt das Prüfen mit Hilfsmitteln, zum Beispiel mit meinem Messgerät hier oder mit einem Messbecher. Das Problem beim subjektiven Prüfen, also ohne Hilfsmittel, ist natürlich die Vergleichbarkeit. Was für mich ein gut getroffener Ton ist, ist wahrscheinlich für jemand anderen eine Katastrophe. Beim objektiven Prüfen ist es leichter. Da habe ich ein Messergebnis, das ich vergleichen kann. Ich habe einen Zahlenwert und ich kann dann nachschauen, entspricht der Zahlenwert jetzt den Vorgaben, den Grenzen, die ich habe, oder nicht? Wird die Grenze überschritten oder unterschritten? Dann habe ich ein Problem. Und dieses Prüfen kennen wir in vielen Lebensbereichen. Jetzt, wer noch baden geht, im Bad zum Beispiel, bei der Wasserqualität. In vielen Bereichen wird in unserer Gesellschaft geprüft und dann auch gemessen, verglichen. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, wo alles immer schneller gehen muss, wo wenig Zeit bleibt, sich ein Angebot genau anzuschauen und sich zu fragen, brauche ich das? Der Druck wird immer größer zu entscheiden, was behalte ich, was lehne ich ab, was verändere ich. Was behalte ich an Dingen, die ich schon kenne, was will ich Neues erleben? Und die Folge ist dann, dass alles immer schneller gehen muss und dass für so Dinge wie Ewigkeit oder Dauerhaftes eigentlich kein Platz mehr bleibt. Und meistens läuft es ja dann so in der Logik der Leute, das Neue ist besser, das Neue ist die Zukunft, die Wurzeln und das Alte sind überholt. Das ist aber eine zweischneidige Sache natürlich. Ich bin sehr froh über viele moderne Erfindungen in der Medizin und in anderen Bereichen, ohne die das Leben kurz und schmerzhaft wäre. Gleichzeitig sitzt ihr auf einer Bank, die eine Erfindung ist, die weit zurückreicht, einige tausend Jahre. Die Hosen, die ich unter meinem Talar trage, die sind wahrscheinlich an die 5000 Jahre alt von der Idee. Und dass ich mir Schuhe mache, das haben Menschen in der Eiszeit herausgefunden. Und das sind eigentlich auch schon perfekte Erfindungen. Ich kann die nicht besser verbessern. Ich sehe jetzt schwer Möglichkeiten, dass ich bei einem Schuh zum Beispiel, wie er gemacht ist, noch was verbessern kann. Und ein Stuhl oder eine Bank ist auch nicht verbesserungsfähig. Was behalte ich an Gutem? Was bringe ich Neues ein? Und was kann ich Neues aus Altem ermöglichen? Die Frage beschäftigt schon die ersten Christen. Und die ersten Christen sind ja alle Juden. Sie leben in einer Religion, die damals schon an die 1000 Jahre alt ist. Und bald kommt die Forderung in den Gemeinden, wir wollen mehr Neues, weg mit dem Alten. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus seinen ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki. Und daraus lese ich jetzt vor und ich bitte euch aufzustehen. Wir bitten euch aber, Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn führen und euch sagen, wie man im Glauben lebt. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Außerdem bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen, achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet immerzu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Christus Jesus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Herr, segne dein Wort, das Reden, das Hören und das Tun durch deinen Heiligen Geist. Amen. Kann ich wieder niedersetzen. Ein Teil von dieser Bibelstelle kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Das ist die Jahreslosung. Und jetzt ist das Jahr ja schon, geht schon in das letzte Drittel. Und es war viel Zeit, die Dinge zu prüfen. Aber warum schreibt Paulus das? Prüft alles. Eine Gemeinsamkeit von Christen und Judentum ist, dass wir bei dem, was wir als Gottes Wort haben, darüber nachdenken. Ich versuche daraus Neues zu lernen, ich habe aber gleichzeitig etwas, das dauerhaft ist. Wir erfinden also das Rad in dem Sinn nicht jedes Mal neu. Und auch im Alten Testament sind die Bücher schon untereinander, wir würden sagen, vernetzt. Die jüngeren Texte, die deuten die älteren. Und das geht dann im Neuen Testament so weiter. Paulus, Jesus und die anderen, die am Neuen Testament mitgeschrieben haben, die berufen sich immer wieder auf das Alte Testament. Das macht den Weg mühsamer, vielfältiger, aber auch freier. Und ich bin dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, die andere Religionen, zum Beispiel der Islam, in der Form nicht haben. Es gibt Bestimmungen, die wir heute nicht mehr einhalten, zum Beispiel was ausgeblutetes Fleisch angeht und andere. Manches wird angepasst. Wir lesen die Bibel nicht mehr auf Hebräisch oder Griechisch, sondern auf Deutsch. Anderes behalten wir. Paulus sagt, prüft aber alles. Und das Wort, das er für prüfen verwendet, und deswegen habe ich das Messgerät auch mitgebracht, kommt ursprünglich eigentlich von der Prüfung von Metallen. Es geht also darum, dass ich einen Gegenstand auf seine Geeignetheit prüfe. Und Bei dem Wort schwingt im Griechischen die Erwartung mit, dass es ein positives Ergebnis gibt. Das heißt, dass ein Messgerät anzeigt, das liegt innerhalb des Rahmens und nicht daraus. Paulus war damals mit einer Gemeinde konfrontiert, wo die Frage nach Offenheit und Abgrenzung eine große Rolle spielt. Einerseits wollte man offen sein für die Wirkung des Geistes. Gleichzeitig war die Frage, wie entlarve ich falsche Propheten? Und die Gemeinde hat überreagiert. Sie hat dann alles abgelehnt, was mit Prophetie zu tun hat. Paulus selber hat in seinem Leben hautnah erlebt, der Geist kann einen an unerwartete Orte führen. Und er ist ja einer der unwahrscheinlichsten, er ist von den Kandidaten, um als Zeuge von Jesus aufzutreten, einer der unwahrscheinlichsten. Und Paulus hat es auch mit Menschen zu tun, für die Geisterfahrungen eigentlich unüblich sind. Das ist im Judentum damals etwas Ungewöhntes. Es gibt zwei Möglichkeiten des Prüfens, habe ich erzählt. Eine objektive, das wäre mit Geräten, und eine subjektive. Man kann das auch leichter, vielleicht verständlicher, ohne ein Fremdwort erklären. Beim Objektiven werde ich nicht durch meine Gefühle und Meinungen bestimmt. Was liegt, das liegt. Beim Subjektiven spielen meine Gefühle, ich selber, eine Rolle. Und ich bin auch stärker vom geprüften Gegenstand abhängig. Wenn ich prüfen und das Gute behalten soll, entscheiden, was ist sinnvoll zu übernehmen, was ist ein Stuhl oder was kann ich vielleicht verändern, dann brauche ich, wenn ich es objektiv angehe, einen sicherhaften, dauerhaften, verlässlichen Maßstab. Der sollte zeitunabhängig sein, also heute, morgen und in Zukunft gelten. Der kann auch nicht von Mehrheitsentscheidungen abhängig sein, also er sollte menschenunabhängig sein. Und ich kann ihn auch nicht einfach außer Kraft setzen, weil er mir gerade nicht passt. Er sollte situationsunabhängig sein. Im Glauben sind die Worte Jesu und die Bibel so ein Maßstab, ein Fundament, wo ich etwas habe, das zeitunabhängig ist, menschenunabhängig und auch situationsunabhängig. Wenn ich die Bibel dann nicht ernst nehme und sie rein subjektiv lese, dann gibt es Probleme. Ich brauche diese objektive Seite beim Prüfen. Ein Stück weit brauche ich aber auch die subjektive Seite. Wie lege ich die Bibel aus? Das kann unterschiedlich sein. Wie lebe ich das, was ich an meinem Messgerät ablese, als persönliche Entscheidung in Freiheit und Verantwortung? Wir schauen ja jetzt schon auf eine längere Zeit mit der Jahreslosung zurück und Paulus gibt uns in seiner Bibelstelle 15 Aufforderungen oder Ermahnungen. Was kann ich prüfen? Wie kann ich prüfen? Das ist vielleicht auch jetzt an der Zeit, mal nachzudenken, wenn ich sozusagen mein Messgerät habe oder einen Messbecher, wie schaut es da aus? Wie voll ist der Messbecher? Da war das Erste. Schätze die, die sich besonders einsetzen. Dann haltet Frieden untereinander. Weist zurecht, die keine Ordnung halten. Ermutigt die Ängstlichen. Steht den Schwachen bei. Habt Geduld mit allen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Bemüht euch, Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet immerzu. Sagt Gott in allem Dank. Unterdrückt nicht das Wirken des Geistes. Verachtet prophetische Rede nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Und am Ende meidet das Böse in jeder Gestalt. Bei uns selber werden diese Messbecher nie alle voll sein. Aber wir haben jemanden, Jesus, bei dem die Messbecher alle voll sind. Und wenn ich das beherzige, diese Dinge, und auf meine Weise versuche, die Messbecher voll zu machen, dann glaube ich, habe ich eine Vision, wie gelingendes Leben als Mensch und Gemeinde funktionieren kann. Und ich denke, es ist Absicht, dass die letzten beiden Aufforderungen am Ende stehen. Prüft aber alles und das Gute behaltet und meidet das Böse in jeder Gestalt. Das eine ist, ich muss mir schon auch Gedanken machen, was ist sinnvoll zu übernehmen, was ist gut an Altem. Aber wenn ich prüfe, da werde ich auch herausfinden, ich kann Dinge verändern. Und das zweite dann ist eine Aufforderung zum Handeln. Paulus schreibt ja, meidet das Böse. Ich muss also vorher unterscheiden und dann etwas tun. So gesehen ist die Frage auch nicht nur, ist alt oder neu besser? Ich glaube, ist nicht so zu beantworten. Sondern die Frage ist, wo ist die Grenze, die ich beim Prüfen feststelle? Ich habe ja erzählt, ich brauche für das objektive Prüfen einen Maßstab. Und der ist das, was in der Bibel steht. Wenn ich mich darauf einlasse, dann erkenne ich auch, wo der Weg hingehen soll. Das Entlastende ist, dass wir den Weg mit einem gehen, bei dem alle Messbecher voll sind, der uns geben will, davon, was er uns schenkt, und dass ich den Weg nicht alleine gehe. Ich kann Ihnen im Vertrauen auf das gehen, was Paulus am Ende schreibt. Er aber Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Denn der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen zusammen Nummer 617, Vergiss nicht zu danken, die ersten vier Strophen.